Die Unfähigkeit des Menschen. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Johannes 6, Vers 44. Zu Christus kommen ist ein häufiger Ausdruck in der Heiligen Schrift. Er bedeutet, dass ein Mensch seine Selbstgerechtigkeit und Sünden hinter sich lässt und auf den Herrn Jesus Christus vertraut, um Christi Gerechtigkeit und sein Blut zur Sühnung seiner Schuld zu empfangen. Zu Christus kommen umfasst Buße, Selbstverleugnung und Glauben an den Herrn Jesus Christus. Außerdem beinhaltet es so unerlässliche Dinge wie den Glauben an die Wahrheit, ernstliches Gebet zu Gott, Unterordnung unter die Grundsätze des Evangeliums sowie all die Dinge, die die Erlösung des Menschen begleiten. Sich zu Christus zuwenden, ist schlichtweg das Wichtigste zur Errettung des Sünders. Wer nicht zu Christus kommt, mag tun und denken, was er will. Er ist noch voll bitterer Galle und in Banden der Ungerechtigkeit. Sich zu Christus hinzuwenden, ist die erste Folge der Wiedergeburt. Die Seele wird nicht eher zum Leben erweckt, als sie ihren verlorenen Zustand erkennt, darüber erschrickt, nach einer Zuflucht sucht und sie in Christus findet, an ihn glaubt und in ihn ruht. Wenn jemand nicht zu Christus kommt, bleibt auch die Belebung der Seele aus, und wo diese fehlt, ist der Mensch tot in Sünden und Vergehungen und kann nicht in das Reich des Himmels eingehen. Diese Tatsache gefällt manchen gar nicht. Auch wenn einige meinen, ihre Hinwendung zu Christus sei das Einfachste der Welt gewesen, erklärte unsere Bibelstelle, dass es dem Menschen völlig unmöglich ist, solange ihn der Vater nicht zum Sohn zieht. Über diesen Punkt wollen wir nun intensiver nachdenken. Zweifellos trifft das beim natürlichen Menschen immer auf Widerstand, aber manchmal ist es der erste Schritt, bevor er sich vor Gott beugt. Und wenn dies das Ergebnis eines schmerzhaften Prozesses ist, können wir die Schmerzen vergessen und uns über die herrlichen Folgen freuen. Heute Morgen möchte ich als erstes herausstellen, worin die Unfähigkeit des Menschen besteht. Darauf folgt das Ziehen des Vaters. Was ist damit gemeint und wie wirkt es sich auf den Menschen aus? Enden möchte ich mit einem Trost, der sich aus diesem scheinbar trockenen und furchtbaren Text ergibt. Punkt 1. Die Unfähigkeit des Menschen. Die Bibelstelle sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Worin besteht diese Unfähigkeit? Wir können zuerst festhalten, dass es kein körperliches Defizit ist. Wären Körperbewegungen oder der Gebrauch der Füße für das Kommen zu Christus nützlich, hätten wir sicher die nötigen körperlichen Möglichkeiten dazu. Ich erinnere mich an die Worte eines törichten Antinomisten, der glaubte, kein Mensch könne zum Haus Gottes gehen, wenn ihn der Vater nicht zieht. Nun war dieser Mann einfach dumm, denn ihm hätte klar sein müssen, solange ein Mensch lebt und zwei Beine hat, kann er ebenso leicht zum Haus Gottes wie zum Haus des Teufels gehen. Wenn Kommen zu Christus bedeutet, ein Gebet zu sprechen, fehlt dem Menschen diesbezüglich keine körperliche Voraussetzung, es sei denn, er ist stumm. Beten kann er ebenso leicht wie Gott lästern. Mit der gleichen Leichtigkeit kann jemand ein geistliches oder ein weltliches Lied singen. Dem Menschen fehlen keine körperlichen Voraussetzungen, um zu Christus zu kommen. All das kann er in seiner körperlichen Kraft tun, die er ganz gewiss hat. Alle diese Aspekte der Errettung stehen ganz in der Macht des Menschen, ohne dass er dafür die Hilfe des Geistes Gottes benötigt. Ebenso wenig ist ein intellektueller Mangel für diese Unfähigkeit verantwortlich. Ich kann ebenso leicht glauben, dass die Bibel wahr ist, wie ich das von jedem anderen Buch glauben kann. Wäre Glaube an Christus eine Sache des Verstandes, dann wäre ich ebenso in der Lage, an ihn zu glauben, wie an sonst irgendjemanden. Wenn seine Aussagen wahr sind, sagt ihr mir vergeblich, dass ich sie nicht glauben könne. Ich kann Christi Worte ebenso glauben, wie ich die Worte jedes anderen glauben kann. Dem Verstand fehlt die Fähigkeit nicht. Rein verstandesmäßig kann der Mensch begreifen, dass Sünde Schuld ist, so wie er auch die Schuld eines Mordanschlags versteht. Mir ist es intellektuell ebenso möglich, Gott zu suchen, wie gedanklich andere Zielsetzungen zu verfolgen. Ich besitze allen erforderlichen Verstand, sofern dieser für die Errettung überhaupt nötig ist. Nein, niemand ist so unwissend, dass er sich mit fehlender Intelligenz für das Ablehnen des Evangeliums entschuldigen könne. Der Defekt ist somit weder im Körper zu suchen, noch in dem, was wir in der Theologie gemeinhin Verstand nennen. Der entscheidende Fehler findet sich nicht dort, wenngleich die Verdorbenheit des Verstandes letztendlich das Wesen der menschlichen Unfähigkeit ausmacht. Erlaubt mir, euch zu zeigen, wo diese Unfähigkeit des Menschen wirklich liegt. Sie liegt tief in seiner Natur. Durch den Sündenfall und unsere eigene Sünde wurde die Natur des Menschen so niederträchtig und verdorben, dass es ihm unmöglich ist, ohne die Hilfe Gottes, des Heiligen Geistes, zu Christus zu kommen. Wie seine Natur ihn daran hindert, zu Christus zu kommen, möchte ich mit folgendem Bild beschreiben. Seht das Schaf, wie es auf der Weide grast. Ihr werdet nie erleben, dass es Aas haben will. Es könnte von Löwenfraß nicht leben. Betrachten wir nun einen Wolf. Ihr fragt, ob ein Wolf kein Gras fressen und ob er nicht genauso sanft und zahm sein könnte wie ein Schaf. Nein, antworte ich, weil seine Natur dem entgegensteht. Ihr sagt, nun, er hat Ohren und Beine, kann er nicht die Stimme des Hirten hören und ihm überall hin folgen? Sicherlich, antworte ich, es gibt keinen körperlichen Grund, weshalb er es nicht tun könnte. Aber seine Natur verbietet es ihm, und deshalb sage ich, er kann es nicht. Kann er nicht gezähmt werden? Kann man ihm seine Wildheit nicht austreiben? Wahrscheinlich könnte sie so weit unterdrückt werden, dass er zahm erscheint. Doch wird zwischen ihm und dem Schaf immer ein deutlicher Unterschied bestehen, weil sie verschiedene Naturen haben. Körperliche und geistige Voraussetzungen fehlen dem Menschen nicht, um zu Christus zu kommen, sondern seine Natur ist so verdorben, dass er weder den Willen noch die Kraft dazu hat, es sei denn, der Geist Gottes zieht ihn. Aber lasst es mich mit einer besseren Illustration versuchen. Da ist eine Mutter mit ihrem Baby in den Arm. Du drückst ihr ein Messer in die Hand und sagst, sie solle es ihrem Säugling ins Herz stoßen. Sie antwortet wahrheitsgemäß, das kann ich nicht. Was ihre körperlichen Fähigkeiten betrifft, ist sie dazu in der Lage. Auch Messer und Kind sind vorhanden. Das Kind kann sich nicht wehren, und sie hat genügend Kraft in der Hand, es ihm sofort ins Herz zu stoßen. Und doch hat sie recht, wenn sie sagt, dass sie es nicht tun kann. Rein verstandesmäßig wäre sie imstande, an die Tötung ihres Kindes zu denken. Und dennoch sagt sie, so etwas könne sie nicht tun. Und sie sagt es nicht zu Unrecht, denn ihr Mutterherz rebelliert gegen eine solche Tat. Einfach weil sie die Mutter dieses Kindes ist, kann sie es nicht töten. So ist es auch mit dem Sünder. Zu Christus zu kommen, widerstrebt zu sehr der menschlichen Natur, obgleich er aufgrund seiner körperlichen und intellektuellen Kräfte dazu in der Lage wäre, wenn er es wollte. Doch diese Dinge spielen bei der Errettung eine eher unbedeutende Rolle. Es ist durchaus richtig, dass der Mensch nicht zu Christus kommen kann und will, solange ihn der Vater, der Christus gesandt hat, nicht zieht. Im Folgenden möchte ich das Thema etwas genauer beleuchten, um euch die Details der menschlichen Unfähigkeit aufzuzeigen. Erstens. Zum einen ist sie in der Starrsinnigkeit des menschlichen Willens begründet. Oh, sagt der Arminianer, die Menschen können errettet werden, wenn sie wollen. Wir entgegnen, mein lieber Herr, Das glauben wir alle. Die Schwierigkeit liegt nur in dem, wenn sie wollen. Wir behaupten, niemand will zu Christus kommen, es sei denn, er wird gezogen. Nein, nicht wir behaupten es, sondern Christus selbst. Ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Und solange die Heilige Schrift sagt, ihr wollt nicht zu mir kommen, sollten wir an keine Lehre glauben, die die Freiheit des menschlichen Willens erklärt. Es ist seltsam, dass Leute über den freien Willen reden, aber überhaupt nicht verstehen, wovon sie sprechen. Nun, sagt jemand, ich glaube, Menschen können errettet werden, wenn sie wollen. Mein lieber Herr, das wird hier nicht in Frage gestellt. Vielmehr fragen wir uns, ob Menschen von Natur aus jemals gewillt sind, sich den demütigen Voraussetzungen des Evangeliums Christi unterzuordnen. Mit biblischer Autorität sagen wir, dass der menschliche Wille verdorben ist und so sehr zu allem Bösen neigt und ihm gleichzeitig alles Gute so sehr widerstrebt, dass er ohne das mächtige, übernatürliche und unwiderstehliche Wirken des Heiligen Geistes niemals zu Christus gebracht werden kann. Du wendest ein, manchmal seien Menschen auch ohne die Hilfe des Heiligen Geistes gewillt. Ich frage dich, bist du schon einmal jemanden begegnet, auf den das zutraf? Mit Hunderten, nein, Tausenden von jungen und älteren Christen habe ich verschiedenen Meinungen ausgetauscht, aber mir war es nie vergönnt, jemanden zu treffen, der bestätigen konnte, dass er von sich aus zu Christus kam, ohne gezogen zu werden. Das allgemeine Bekenntnis aller wahren Gläubigen lautet: Ich weiß, hätte Jesus Christus mich nicht gesucht, als ich von Gott getrennt war, so wäre ich auch heute noch weit von ihm entfernt und sehr zufrieden damit. Alle Gläubigen bestätigen die Wahrheit, dass die Menschen nicht zu Christus kommen, bis der Vater, der Christus gesandt hat, sie zieht. Zweitens. Nicht nur der Wille des Menschen ist widerspenstig, sondern auch sein Verstand ist verfinstert. Dafür liefert die Schrift eine Vielzahl von Beweisen. Ich stelle hier keine leeren Behauptungen auf, sondern führe Lehren der Heiligen Schrift an, die jedem Christ ins Gewissen geprägt sind. Der menschliche Verstand ist so verfinstert, dass er die Dinge Gottes nicht verstehen kann, bis sein Verstand geöffnet wird. Von Natur aus ist er blind dafür. Das Kreuz Christi mit all seiner Herrlichkeit stellt keinen Reiz für ihn dar. Weil er blind ist, kann er die Schönheiten des Kreuzes nicht sehen. Sprich mit ihm über die Wunder der Schöpfung, zeige ihm den farbenfrohen Regenbogen, der sich über den Himmel erstreckt, lass ihn die Schönheit der Landschaft sehen, all diese Dinge kann er wahrnehmen, doch rede mit ihm über die Wunder des Gnadenbundes, über die Sicherheit des Gläubigen in Christus, die Herrlichkeiten des Erlösers, so ist er taub für alle deine Beschreibungen. Ja, du bist wie jemand, der ihm ein liebliches Lied spielt, aber er vernimmt es nicht, er ist taub, ihm fehlt das Verständnis. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. 1. Korinther 2, Vers 14. Und da er ein natürlicher Mensch ist, kann er die Dinge Gottes nicht erkennen. Nun, mag einer einwenden, ich meine, ein durchaus passables Urteilsvermögen in theologischen Angelegenheiten zu besitzen. Ich glaube nahezu alles zu verstehen. Mag sein, dass du sie dem Buchstaben nach verstehst, aber was das geistliche Verständnis anbelangt, die Aufnahme in deiner Seele und das Erfassen der wirklichen Bedeutung, ist es dir unmöglich. Es sei denn, der Geist Gottes hat dich zum Sohn gezogen. Denn solange die Aussage der Schrift gilt, dass der natürliche Mensch geistliche Dinge nicht begreifen kann, muss es auch zutreffen, dass du sie nicht empfangen kannst, es sei denn, du bist wiedergeboren und zu einem geistlichen Menschen in Jesus Christus geworden. Wille und Verstand sind daher zwei mächtige Türen, die uns den Weg zu Christus versperren und solange sie nicht durch den Einfluss des Heiligen Geistes geöffnet werden, blockieren sie den Weg, um zu Christus zu kommen. Drittens. Des Weiteren sind die Zuneigungen, die einen Großteil des Menschen ausmachen, verdorben. Wer Gottes Gnade noch nicht empfangen hat, liebt alles andere mehr als geistliche Dinge. Solltet ihr einen Beweis suchen, dann blickt euch nur um. Es bedarf keines langen Studiums, um die Verdorbenheit der menschlichen Zuneigung zu erkennen. Schaut, wohin ihr wollt. Es gibt keine Straße, kein Haus, nein, nicht ein Herz, das diese schreckliche Wahrheit nicht bezeugt. Warum kommen die Menschen am Sonntag nicht in Scharen ins Haus Gottes? Warum lesen wir nicht öfter in unserer Bibel? Warum beten die Menschen so selten? Warum lieben so wenige Jesus Christus? Warum sind sogar seine bekennenden Nachfolger so kalt ihm gegenüber? Woran liegt das? Mit Sicherheit, liebe Brüder, können wir diese Dinge keiner anderen Ursache zuschreiben als der Verdorbenheit der menschlichen Zuneigung. Wir lieben, was wir hassen sollten, und hassen, was wir lieben sollten. Es liegt an der gefallenen menschlichen Natur, dass er dieses Leben mehr liebt als das zukünftige. Es ist die Folge des Sündenfalls, dass der Mensch Sünde mehr liebt als Gerechtigkeit und die Wege dieser Welt mehr als die Wege Gottes. Wir wollen es noch einmal wiederholen. Solange diese Zuneigung nicht erneuert und durch Gottes Gnade in neue Bahnen geleitet werden, ist es keinem Menschen möglich, den Herrn Jesus Christus zu lieben. Viertens. Auch das Gewissen wurde durch den Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen. Ich glaube, die Theologen begehen den größten Fehler, wenn sie den Leuten sagen, das Gewissen sei Gottes Wegweiser im Menschen und eine der Kräfte, die trotz des Sündenfalls in ihrer ursprünglichen Funktion aufrecht erhalten geblieben sei. Meine Brüder, als der Mensch in Eden in Sünde fiel, da fiel die Menschheit mit ihrem ganzen Wesen. Im Tempel der Menschheit blieb keine einzige Säule stehen. Wahr ist, dass das Gewissen nicht zerstört wurde. Die Säulen wurden nicht zertrümmert. Sie fiel in einem Stück. Dort liegt sie nun, der mächtigste Überrest des einst perfekten göttlichen Werkes im Menschen. Aber dass das Gewissen gefallen ist, dessen bin ich mir sicher. Schaut euch die Menschen an. Wer außer den Wiedergeborenen hat ein gutes Gewissen gegenüber Gott? Wenn das Gewissen immer laut und deutlich zu ihm sprechen würde, könnte der Mensch dann täglich Dinge tun, die der Gerechtigkeit so entgegengesetzt sind, wie die Dunkelheit dem Licht? Nein, Geliebte, das Gewissen kann mir zwar sagen, dass ich ein Sünder bin, aber es kann mir nicht das Gefühl geben, einer zu sein. Das Gewissen mag mir anzeigen, dass dieses oder jenes falsch ist, aber wie falsch es ist, weiß auch das Gewissen nicht. Hat das Gewissen, das nicht durch den Heiligen Geist erleuchtet wurde, irgendjemanden schon einmal gesagt, dass er für seine Sünden die Verdammnis verdient? Angenommen, das Gewissen hätte dies getan, hat es dann jemals einen Menschen dazu gebracht, die Sünde als Sünde zu verabscheuen? Hat das Gewissen je einen Menschen zu einer solchen Selbstverleugnung geführt, dass er sich selbst und all seine Taten vollständig verabscheute und zu Christus kam? Nein, das Gewissen ist zwar nicht tot, aber verdreht. Seine Fähigkeit ist beeinträchtigt. Es hat nicht die Schärfe des Auges, die Stärke der Hand oder die Kraft der Stimme. Das alles hatte es vor dem Sündenfall. Doch jetzt ist es schwer angeschlagen und übt nicht mehr seine einstige Vormachtstellung in der Stadt Menschenseele aus. Aus diesem Grund, weil das Gewissen verdorben ist, ist es notwendig, dass der Heilige Geist eingreift, uns zeigt, dass wir einen Erlöser brauchen und uns zum Herrn Jesus Christus zieht. Doch, mag jemand einwenden, soweit ich bisher gefolgt bin, glaubst du anscheinend, es läge nicht an den Fähigkeiten des Menschen, sondern an seinem Willen, dass er nicht zu Christus kommt. Wahr, sehr wahr. Ich glaube, der Hauptgrund der menschlichen Unfähigkeit ist sein widerspenstiger Wille. Ist dieser erst einmal bezwungen, ist der große Stein vor dem Grab weggerollt und der schwerste Teil des Kampfes gewonnen. Aber erlaubt mir, noch ein Stück weiter zu gehen. Meine Bibelstelle sagt nicht, niemand will zu mir kommen, sondern niemand kann zu mir kommen. Viele Ausleger glauben, kann sei hier nur benutzt worden, um die Unmöglichkeit klar zu betonen, habe letztlich aber keine andere Bedeutung als das Wort will. Ich bin mir sicher, das ist nicht richtig. Der Mensch ist nicht nur unwillig, errettet zu werden, sondern hat auch keine geistliche Kraft, sich zu Christus zu wenden. Das kann ich jedem Christen beweisen. Meine Lieben, ich spreche zu Menschen, die Gottes Gnade schon gefunden haben. Lehrt die Erfahrung euch nicht, dass es Zeiten gibt, in denen ihr Gott dienen wollt, aber nicht die Kraft habt? Müsst ihr nicht gelegentlich sagen, dass ihr glauben wolltet, aber den Herrn bitten musstet, euren Unglauben zu helfen? Obwohl ihr Gottes Zeugnis glauben wolltet, war eure alte Natur zu stark und ihr hattet übernatürliche Hilfe nötig. Seid ihr in der Lage, zu jeder gewünschten Stunde in eure Kammer zu gehen, um auf eure Knie zu fallen und zu sagen, ich möchte sehr ernst im Gebet sein und dir nahen, Gott? Ich frage euch, ist eure Kraft ebenso stark wie euer Wille? Selbst auf der Anklagebank Gottes könntet ihr sagen, dass ihr ganz gewiss willig seid. Ihr seid willens, in Hingabe aufzugeben und wollt euch vom ungestörten Nachsinnen über den Herrn Jesus Christus nicht abbringen lassen, aber trotz eurer Willigkeit merkt ihr, dass ihr es ohne die Hilfe des Heiligen Geistes nicht könnt. Wenn nun schon das Kind Gottes eine geistliche Unfähigkeit in sich erkennt, wie muss es dann dem Sünder gehen, der tot in Sünden und Vergehungen ist? Wenn der reife Christ nach 30 oder 40 Jahren gelegentlich bemerkt, dass er zwar gewillt, aber trotzdem kraftlos ist, erscheint es dann nicht mehr als wahrscheinlich, dass es dem armen, ungläubigen Sünder sowohl an Kraft als auch an Willen fehlt? Aber es gibt noch ein weiteres Argument. Hätte der Sünder die Kraft, sich zu Christus zu wenden, wüsste ich gern, wie wir die biblische Beschreibung seines Zustands zu verstehen haben. Von ihm heißt es, dass er tot ist in Sünden und Vergehungen. Wollt ihr sagen, der Tod beinhalte nicht mehr als fehlenden Willen? Sicher ist ein Toter gleichermaßen unfähig wie unwillig. Erkennen nicht alle Menschen, dass ein Unterschied zwischen Wille und Kraft besteht? Wäre es nicht denkbar, den Toten so lebendig zu machen, dass man ihm einen Willen geben könnte, auch wenn er immer noch zu kraftlos wäre, um Hand oder Fuß zu bewegen? Haben wir nicht von Fällen gehört, wo Menschen gerade so weit wiederbelebt wurden, dass sie Lebenszeichen von sich gaben, und trotzdem waren sie dem Tod so nah, dass sie nicht die kleinste Bewegung ausführen konnten? Besteht nicht ein deutlicher Unterschied dazwischen, jemanden dem Willen zu geben und ihm die Kraft zu verleihen? Wo der Wille gegeben wird, dort wird die Kraft gewiss folgen. Wird jemand willig gemacht, bekommt er auch die Kraft, denn wenn Gott den Willen gibt, quält er den Menschen nicht, indem er ihm den Willen zu etwas gibt, wozu er nicht fähig ist. Dennoch unterscheidet er zwischen Willen und Kraft, damit sichtbar wird, dass die beiden zwei verschiedene Gaben Gottes sind. Ich muss noch eine weitere Frage stellen. Degradieren wir nicht den Heiligen Geist, wenn der Mensch lediglich willig gemacht zu werden braucht? Geben wir nicht die ganze Ehre unserer Errettung Gott, dem Heiligen Geist? Aber wenn der Heilige Geist nichts anderes täte, als mich willig zu machen, damit ich diese Dinge in meiner Kraft tue, teile ich dann nicht einen Großteil der Ehre mit dem Heiligen Geist? Darf ich dann nicht aufstehen und sagen, es ist wahr, der Heilige Geist gab mir den Willen dazu, aber dennoch tat ich es selber, und dafür gebührt mir die Ehre. Denn wenn ich diese Dinge ohne Hilfe von oben getan habe, werde ich ihm meine Krone nicht zu Füßen werfen. Es ist meine Krone, ich habe sie verdient, und ich werde sie behalten. da der Heilige Geist in der Bibel stets als Person beschrieben wird, die uns das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen bewirkt, folgern wir, dass er noch mehr für uns tun muss, als nur uns willig zu machen. Deshalb muss dem Sünder noch etwas anderes fehlen als der Wille, nämlich die Kraft. Bevor ich diesen Punkt abschließe, noch ein persönliches Wort an euch. Mir wird oft vorgeworfen, ich würde Lehren predigen, die großen Schaden verursacht haben. Ich möchte diesen Vorwurf nicht abstreiten, denn meine Antwort könnte unbedacht sein. Hier sitzen Menschen, die bezeugen können, dass meine Predigten schwer geschadet haben, aber weder der Moral noch der Gemeinde Gottes. Den Schaden hatte nämlich Satan. Da sind nicht ein oder zwei, sondern Hunderte, die sich heute Morgen freuen, dass sie zu Gott geführt wurden. Sie waren vorher Sonntagsschänder, Trunksüchtige oder Weltmenschen, und sie wurden dazu gebracht, den Herrn Jesus Christus zu erkennen und zu lieben. Sollte das irgendein Schaden sein, so möge Gott uns in seiner unendlichen Gnade tausendmal mehr davon senden. Und außerdem, welche Wahrheit gibt es überhaupt, die nicht zum Schaden missbraucht werden kann, wenn man es vorsätzlich will? Jene, die eine allgemeine Erlösung predigen, verkündigen gern die großartige Wahrheit, dass Gottes Gnade bis zum letzten Augenblick verfügbar sei. Doch wie können sie wagen, solches zu behaupten? Viele Menschen missbrauchen dies, indem sie den Tag der Gnade verachten und meinen, ihre letzte Stunde sei ebenso gut wie die erste. Wenn wir nie etwas predigen wollten, was Menschen missbrauchen könnten, müssten wir für ewig schweigen. Ein anderer wendet ein: Nun, wenn ich selber weder mich retten noch zu Christus kommen kann, muss ich still dasitzen und nichts tun. Wer so etwas sagt, beschwört seine eigene Verdammnis auf sich herab. Ich habe dir ausdrücklich gesagt, dass du eine Menge tun kannst. Es steht in deiner Macht, regelmäßig in die Gemeinde zu gehen, fleißig das Wort Gottes zu studieren, deine Tatsünden und Laster aufzugeben und ein redliches, ehrbares und gerechtes Leben zu führen. Dafür brauchst du nicht die Hilfe des Heiligen Geistes, das kann man alles selber schaffen. Aber zu Christus zu kommen, steht nicht in deiner Macht, solange du nicht durch den Heiligen Geist wiedergeboren bist. Doch bedenke, deine fehlende Kraft ist keine Entschuldigung, denn du verspürst kein Interesse an Gott und lebst in bewusster Rebellion gegen ihn. Deine fehlende Kraft liegt hauptsächlich in deiner widerspenstigen Natur begründet. Nehmen wir an, ein Lügner meint, es liege nicht in seiner Macht, die Wahrheit zu sagen. Kann er sich dann damit entschuldigen, dass er ja schon so lange lügt und nicht davon lassen kann? Angenommen, ein Mann, der schon lange in seinen Begierden lebt, sagt euch, seine Lust umfange ihn wie ein eisernes Netz, aus dem er sich nicht befreien kann. Würdet ihr das als Entschuldigung gelten lassen? Natürlich nicht. Könnt ihr einen Trinker entschuldigen, mit dem es so weit gekommen ist, dass er an keiner Kneipe mehr vorbeigehen kann? Nein. Denn seine Unfähigkeit, sich zu ändern, liegt in seiner Natur, die er weder unterdrücken noch bezwingen will. Tat und Motiv sind beide in der Sünde verwurzelt. Sie sind zwei Übel, die sich nicht gegenseitig entschuldigen können. Warum kann weder ein Schwarzer seine Haut ändern, noch ein Leopard seine Flecken? Jesaja 13, Vers 23. Weil der Mensch zwar das Böse gelernt hat, aber nicht, wie man es besser macht. Damit du nicht dasitzt und dich entschuldigst, möchte ich dich gerne aus deiner Bequemlichkeit aufschrecken. Denke daran, dein ruhiges Dasitzen bedeutet ewige Verdammnis. Oh, dass doch der Heilige Geist diese Wahrheit benutzt, um dich in eine ganz andere Richtung zu führen. Nicht ich kann das tun. Aber ich hoffe, ich habe dir zeigen können, wer diese Wahrheit, die offenbar Menschen verdammt und ausschließt, letztendlich die große Wahrheit ist, die segensreich zur Bekehrung von Menschen dient. Punkt 2. Das Ziehen des Vaters. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Wie zieht der Vater Menschen? Arminianer sagen im Allgemeinen, Gott ziehe Menschen durch die Predigt des Evangeliums. Das ist wahr. Die Verkündigung des Evangeliums ist das Instrument, um Menschen zu Christus zu ziehen. Aber es muss noch mehr geben als das. An wen richtete Christus diese Worte? An die Einwohner von Kapernaum, zu denen er häufig predigte und ihnen die Warnungen des Gesetzes und die Anforderungen des Evangeliums sagte. In dieser Stadt hatte er große Werke und viele Wunder vollbracht. Trotz seiner Lehren, die er durch Wunder bekräftigte, musste er ihnen erklären, dass Tyros und Sidon schon längst in Sack und Asche Buße getan hätten, wenn sie solche Vorrechte gehabt hätten. Wenn sogar Jesu eigene Predigt diese Menschen nicht zu ihm ziehen konnte, ist mit dem väterlichen Ziehen unmöglich allein das Predigen gemeint. Nein, Brüder, er sagt nicht, niemand könne zu ihm kommen, wenn nicht der Prediger ihn zieht, sondern wenn nicht der Vater ihn zieht. Ja, man kann auch vom Evangelium und vom Prediger gezogen werden, ohne dass der Vater beteiligt ist. Aber gemeint ist eindeutig ein Ziehen durch Gott den Höchsten. Die erste Person der Dreifaltigkeit sendet die dritte Person, den Heiligen Geist, um einen Menschen, Christus, zuzuführen. Da mag jemand spöttisch meinen, dann glaubst du also, Christus ziehe unwillige Menschen zu sich. Ich erinnere mich an einen Mann, der zu mir sagte, »Du lehrst, Christus zöge Menschen förmlich an den Haaren herbei?« Ich fragte ihn, ob er mir den Tag nennen könne, an dem ich diese außergewöhnliche Lehre vertreten habe, denn wenn er es könnte, würde er mir einen großen Gefallen tun. Er konnte das allerdings nicht. Ich erwiderte ihm, »Christus zieht die Menschen zwar nicht an ihren Haaren zu sich, aber er zieht ihr Herz ebenso kraftvoll, wie die genannte Karikatur es unterstellt. Das Ziehen des Vaters ist völlig frei von Druck. Christus zwingt niemanden, gegen seinen Willen zu ihm zu kommen. Wenn ein Mensch nicht errettet werden will, rettet Christus ihn nicht gegen seinen Willen. Wie zieht der Heilige Geist ihn denn dann? Indem er ihn willig macht. Er benutzt keine seelischen Druckmittel, er kennt eine direktere Methode, um das Herz zu erreichen. Er geht bis zur verborgenen Quelle des Herzens, und durch eine geheimnisvolle Operation weiß er, wie der Wille in die entgegengesetzte Richtung zu wenden ist. So wird der Mensch, wie Ralph Erskine es paradoxerweise ausdrückt, bei voller Zustimmung gegen seinen Willen errettet. Das heißt, er wird gegen seinen alten Willen errettet. Und doch stimmt er seiner Errettung absolut zu, weil er durch Gottes Kraft willig gemacht wurde. Ihr dürft nicht glauben, jemand sei auf dem Weg in den Himmel, der die ganze Zeit gegen die Hand, die ihn führt, ausschlägt und ankämpft. Ihr dürft nicht meinen, jemand würde im Blut des Erlösers reingewaschen, während er gleichzeitig versucht, dem Heiland zu entkommen. Oh nein! Sicherlich ist wahr, dass der Mensch zunächst unwillig ist, sich erretten zu lassen. Doch wenn der Heilige Geist an seinem Herzen wirkt, ist es so, wie das hohe Lied es beschreibt. Zieh mich dir nach, lass uns eilen. Wir folgen ihm, während er uns zieht, und sind froh, der Stimme zu gehorchen, der wir zuvor widerstanden. Aber der wesentliche Punkt ist die Veränderung des Willens. Wie das vonstatten geht, weiß niemand. Es ist eines jener Geheimnisse, die dennoch Realität sind, aber deren Ursache keine Zunge erklären und kein Herz ermessen kann. Was wir jedoch beschreiben können, ist die Vorgehensweise des Heiligen Geistes. Wenn der Heilige Geist am Herzen zu wirken beginnt, sieht er, dass der Mensch eine hohe Meinung von sich selbst hat. Doch ist nichts hinderlicher, um zu Christus zu kommen, als eine hohe Meinung von sich selbst. Der Mensch sagt, ich möchte nicht zu Christus kommen. Meine Gerechtigkeit ist so gut, wie man sich es nur wünschen kann. Ich glaube, zu Recht in den Himmel zu kommen. Der Heilige Geist legt sein Innerstes bloß und lässt ihn das widerliche Krebsgeschwür erkennen, welches sein Leben auffrisst. Er deckt ihm die ganze Finsternis und Verunreinigung des menschlichen Herzens auf, so dass er erschrickt. Ich hätte nie gedacht, dass ich so bin. Oh, ich dachte, meine Sünden wären gering, aber sie haben sich zu gewaltigem Ausmaß aufgetürmt. Was ich für einen Maulwurfshügel hielt, ist zu einem Berg geworden. Erst war es nur ein Isopkraut an der Mauer, doch nun ist es einer Zeder des Libanon geworden. Er sagt zu sich selbst: Oh, ich werde versuchen, mich zu ändern. Ich werde genug Gutes tun, um die schlechten Dinge auszubügeln. Dann kommt der Heilige Geist und zeigt ihm, dass er das nicht tun kann. Er nimmt ihm all seine eingebildete Kraft und Fähigkeiten, so dass sich der Mensch in seiner Drangsal hinkniet und ausruft: Oh, zuvor dachte ich, ich könnte mich durch meine guten Taten selber retten, aber jetzt merke ich, würden meine Tränen auch nie versiegen und mein Eifer grenzenlos sein. Nichts könnte meine Sünde aufwiegen, du musst mich retten, du allein. Dann sinkt der Mut, und der Mensch gibt alle Hoffnungen auf. Er sagt: Ich kann niemals errettet werden. Nichts kann mich retten. Nun kommt der Heilige Geist und zeigt dem Sünder das Kreuz Christi, tut ihm die Augen auf und spricht: Schau aufs Kreuz! Der Mann dort starb, um Sünder zu retten. Du meinst, ein Sünder zu sein? Dann starb er für dich. Und er befähigt ihn, zu glauben und zu Christus zu kommen. Wenn jemand durch das Ziehen des Heiligen Geistes zu Christus kommt, wird er merken: Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Philipper 4, Vers 7. Jetzt erkennt ihr, dass alles ohne jeglichen Zwang geschieht. Der Mensch wird so in Übereinstimmung mit seinem Willen gezogen, als wäre er überhaupt nicht gezogen worden. Sein Einverständnis, zu Christus zu kommen, ist so vollkommen, als hätte nie ein verborgenes Wirken an seinem Herzen stattgefunden. Aber dieses Wirken muss geschehen, ansonsten könnte und wollte sich nie ein Mensch zum Herrn Jesus Christus wenden. Punkt 3. Einige praktische und tröstende Anwendungen. Nun, sagt jemand, wenn deine Lehre wahr ist, was wird dann aus meiner Religion? Denn ich habe es eine lange Zeit versucht und mag nicht hören, dass ich einen Menschen nicht selbst retten kann. Ich glaube, ich schaffe es und halte es durch. Aber wenn ich glaube, was du sagst, muss ich das alles aufgeben und ganz neu anfangen. Meine lieben Freunde, es wäre so schön, wenn ihr das tut. Meint nicht, ich würde darüber erschrecken. Bedenkt, jetzt baut ihr euer Haus auf Sand, und es ist reine Nächstenliebe, wenn ich es ein wenig erschüttere. Im Namen Gottes möchte ich euch versichern, wenn eure Religion kein besseres Fundament hat als eure eigene Stärke, dann wird sie vor dem Richterstuhl Gottes nicht standhalten. Nichts wird ewig Bestand haben als nur das, was aus der Ewigkeit kommt. Wenn nicht der ewige Gott ein gutes Werk in euren Herzen gewirkt hat, wird am letzten Tag alles zunichte, was ihr getan habt. Dann war es vergeblich, dass ihr zur Kirche gegangen seid, den Sonntag geehrt und regelmäßig gebetet habt. All eure Ehrlichkeit gegenüber euren Nachbarn und die anständigen Gespräche mit ihnen sind umsonst, wenn ihr hofft, dadurch errettet zu werden. Ihr vertraut vergeblich darauf. Macht weiter, seid so ehrlich, wie ihr wollt, ehrt regelmäßig den Tag des Herrn, seid so heilig, wie ihr könnt. Ich werde euch nicht abhalten von diesen Dingen, Gott bewahre. Wachst in ihn, aber vertraut nicht auf sie, denn wenn ihr euch auf diese Dinge verlasst, werdet ihr feststellen, dass sie euch im Stich lassen, wenn ihr sie am nötigsten habt. Und wenn es noch anderes gibt, was ihr ohne die Gnade Gottes getan habt, und was euch eine falsche Hoffnung vermittelt hat, dann solltet ihr es alsbald fahren lassen. Denn es ist ein Irrglaube, sich auf Dinge zu verlassen, die das Fleisch hervorbringt. Der Himmel wird von geistlichen Menschen bewohnt, die vom Heiligen Geist dafür zubereitet wurden. Nun, ruft ein anderer, mir hat ein Prediger erzählt, ich könnte, wenn ich es selbst wollte, Buße tun und glauben. Daraufhin habe ich es Tag für Tag hinaufgeschoben. Ich dachte, der eine Tag eignet sich genauso gut wie der andere, um lediglich zu sagen, Herr, sei mir gnädig, und zu glauben, ich sei errettet. Jetzt hast du mir diese Hoffnung zerstört. Ich bin gleichermaßen erstaunt und erschrocken. Wiederum sage ich, mein lieber Freund, ich freue mich darüber. Das hoffte ich zu bezwecken. Ich bete dafür, dass du es noch stärker empfindest. Wenn du nicht mehr hoffst, dich selbst retten zu können, habe ich Hoffnung, dass Gott an deiner Rettung arbeitet. Ich freue mich über dich, sobald du sagst, oh, ich kann nicht zu Christus kommen. Herr, ziehe mich. Hilf mir. Im Herzen eines Willigen hat die Gnade zu wirken begonnen, auch wenn ihm die Kraft fehlt. Gott wird nicht von ihm lassen, bis er sein Werk vollendet hat. Aber Sünder, bedenke, deine Errettung liegt in Gottes Händen, du bist ganz in Gottes Hand. Du hast gegen ihn gesündigt, und wenn er dich verdammen will, bist du verdammt. Du kannst weder seinem Willen widerstehen, noch seine Pläne durchkreuzen. Du hast seinen Zorn verdient, und wenn er ihn ganz über dir ausgießen wollte, könntest du es durch nichts verhindern. Sollte er dich aber retten wollen, ist er dazu vollkommen imstande. Doch du befindest dich ebenso sehr in seiner Hand wie die Motte in deiner. Er ist der Gott, dem du täglich Kummer bereitest. Lässt es dich nicht erzittern, wenn du daran denkst, dass dein ewiges Schicksal nun von dem Willen dessen abhängt, den du erzürnt hast? Lässt es nicht deine Knie schlottern und dein Blut in den Adern gerinnen? Wenn es so ist, freue ich mich, denn das könnte die erste Auswirkung des Ziehens des Heiligen Geistes bei dir sein. Schlottere ruhig, wenn du bedenkst, dass der Gott, den du zum Zorn gereizt hast, der Gott ist, von dem deine Rettung oder deine Verdammung völlig abhängt. Zittert und küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Psalm 2, Vers 12. Nun wollen wir zu den trostreichen Gedanken kommen. Einige von euch sind sich heute Morgen bewusst, dass ihr zu Christus kommt. Habt ihr nicht schließlich Tränen der Buße geweint? Kann nicht euer Kämmerlein bezeugen, dass ihr euch im Gebet vorbereitet habt, das Wort Gottes zu hören? Und habt ihr nicht während des Gottesdienstes heute Morgen in eurem Herzen gesagt, »Herr, rette mich, oder ich komme um, denn ich kann mich nicht selbst retten?« Und kannst du nicht jetzt von deinem Platz aufstehen und singen, »O mächtige Gnade, mein Herze soll sein, von dir überwunden und ewig dein. Ich gehör meinem Herrn als ergebener Knecht, dein Wort hat gesiegt, die Errettung ist echt.« Und habe nicht ich selbst dich in deinem Herzen reden hören? Jesus, Jesus, mein ganzes Vertrauen setze ich auf dich. Ich weiß, meine Gerechtigkeit kann mich nicht retten, sondern nur du, o Christus, ob ich untergehe oder schwimme, ich werfe mich auf dich. Mein Bruder, dich hat der Vater gezogen, denn du hättest nicht zu ihm kommen können, wenn er dich nicht gezogen hätte. Ein wunderbarer Gedanke. Und weißt du auch, was die herrliche Konsequenz ist, wenn er dich wirklich gezogen hat? Mögest du dich durch diesen Vers ermuntern lassen. Der Herr ist ihm von Ferne erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Ja, mein lieber Bruder, da du nun zu Christus kommst, hat dich der Vater gezogen und dir gezeigt, dass er dich vor Grundlegung der Welt geliebt hat. Lass dein Herz vor Freude springen, denn du gehörst ihm. Dein Name war in die Handflächen des Heilands geschrieben, als sie ans Fluchholz genagelt wurden. Heute funkelt dein Name auf dem Brustschild des großen Hohenpriesters, und er stand dort, ehe der Morgenstern seinen Platz einnahm oder die Planeten ihre Bahnen zogen. Freut euch im Herrn, die ihr zu Christus gekommen seid, und ruft eure Freude heraus, die ihr vom Vater gezogen wurdet. Denn das ist euer Beweis, euer feierliches Zeugnis, dass ihr zu den Menschen gehört, die in Ewigkeit auserwählt wurden und durch Gottes Macht im Glauben ausharren, bis die Erlösung vollends geoffenbart sein wird.